Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers.
Guten Abend. Die Lage in einem Vorort von Moskau ist weiter unübersichtlich und schrecklich zugleich. Vor 3 Stunden kamen die ersten Meldungen über einen bewaffneten Angriff auf einen Konzertsaal dort. Die russische Regierung spricht von einem Terrorakt. Es gibt Berichte über viele Tote, mindestens 40, viele Verletzte, einen Großbrand und wohl auch eine Explosion. Und wie zu befürchten war, es gibt bereits jetzt eine ganze Reihe von Verdächtigungen, wer hinter der Attacke stehen könnte. Wir beginnen mit den aktuellen Bildern und Oliver Heuchert.
Die Krokus City Hall in Krasnogorsk bei Moskau steht in Flammen. Noch immer sollen Menschen im Gebäude sein. Die russische Regierung spricht von Terrorismus, von einem monströsen Verbrechen. Am Abend dringen mehrere bewaffnete Personen in Tarnkleidung in den Veranstaltungskomplex ein. Sie eröffnen das Feuer auf Besucher und Mitarbeiter. Zurzeit sprechen russische Behörden von 40 Toten und mehr als 100 Verletzten. Wir saßen oben auf dem Balkon. Wir hörten Schüsse. Zuerst haben wir gar nicht mitbekommen, was passiert war. Dann sah ich, wie die Terroristen die Halle betraten und anfingen, auf alle zu schießen. Sie warfen einen Molotow-Cocktail. Alles wurde in Brand gesetzt. Sondereinheiten der Nationalgarde sind vor Ort. Über den Verbleib der Attentäter ist nichts bekannt. Das Moskauer Bürgermeisteramt erklärt, es sei eine riesige Tragödie und spricht den Angehörigen seine Anteilnahme aus. Zum Zeitpunkt des Anschlags, Freitagabend, sind tausende Menschen in dem Veranstaltungskomplex für ein Rockkonzert. Sie versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, vor den Schüssen und vor dem Feuer. Ich sah die Schießerei, viele Tote, viele Verletzte und jetzt brennt es. Die Stadt Krasnogorsk liegt im Westen von Moskau. Der Krokus-Komplex besteht aus der Veranstaltungshalle, einem Einkaufszentrum und einer Messehalle. Gründe für den Anschlag sind bisher nicht bekannt. Die Ukraine bestreitet eine Beteiligung. Ein Anschlag in diesem Ausmaß ist ein schwerer Schlag für Russland.
Wir gehen live nach Moskau zu unserem Korrespondenten dort, Armin Körper. Guten Abend, Armin. Was ist bekannt über die aktuelle Situation im Moment?
Ich höre, dass mittlerweile die Ermittler das Gebäude betreten haben und Spuren sichern. Daraus folgere ich, dass man davon ausgeht, dass keine Attentäter mehr in dem Gebäude sind. Der Feuerwehr ist es wohl gelungen, eine Ausbreitung des Feuers einzudämmen. Das Gebäude steht aber noch immer in Flammen. Das Ganze ist passiert heute Abend kurz vor, also etwa 18.40 Uhr deutscher Zeit kamen die ersten Meldungen. Das ereignete sich vor einem Konzert der russischen Kultband Picnic. Diese Halle fasst 6.200 Menschen und soweit ich höre, war das Konzert ausverkauft.
Dann, Armin, die Frage, wer hat das zu verantworten? Bevor wir da zu den politischen Weiterungen kommen, vielleicht erstmal rein ermittlungstechnisch, wenn das überhaupt geht. Welche Informationen gibt es denn aktuell zu den möglichen Tätern?
Bisher ist das von den russischen Behörden nur als terroristischer Akt bezeichnet worden. Wie schon gesagt, Terrorermittlung hat begonnen. Auf russische Medien melden 2 Festnahmen. Ob es dabei um die Attentäter sich handelt, ist mir nicht bekannt. Es wurde vor dem Konzert angeblich ein weißer Kleinbus gesehen mit ukrainischem Kennzeichen. Nachdem wird jetzt fahndet. Genauere Hinweise dazu liegen mir aber nicht vor.
Wenn man sich die Nachrichtenlage, die Meldungen aktuell anguckt, ist die Frage bereits politisch enorm aufgeladen. Was steht denn da an Verdächtigungen im Raum?
Natürlich verbreiten jetzt die russischen Medien diese Geschichte mit dem ukrainischen Kleinbus. Bestätigt ist das nicht. Die ukrainische Seite dementiert jede Beteiligung an dem Anschlag. Im Gegenteil, sie sagen sogar, das sei eine russische Provokation. Auffällig ist, dass ausgerechnet heute Mittag, es mag Zufall sein, aber Zufälle sind hier selten, heute Mittag hat Kreml-Sprecher Peskow öffentlich zum ersten Mal bekannt gegeben, man sei im Kriegszustand gegen die Ukraine. Bisher wurde das ja hier militärische Sonderoperation genannt. Ob jetzt dieses Ereignis hier genutzt wird, ob das in einem Zusammenhang mit der Aussage von Peskow steht und jetzt genutzt wird, um, und das wird hier schon gemutmaßt, das Kriegsrecht auszurufen, kann ich nicht bestätigen zur Stunde. Der Verdacht steht im Raum. Das hieße dann, dass zumindest es zu bedingten Grenzschließungen käme in Russland und zu einer weiteren Mobilmachung, über die ja schon vor der Präsidentschaftswahl spekuliert wurde.
Der Angriff in Moskau wird uns weiter beschäftigen. Armin Köpper, für den Moment ganz herzlichen Dank. Und damit nach Deutschland und zu einer Pflanze, die mehrere hundert chemische Verbindungen enthält. Sie wirkt schmerzlindernd und entspannend, aber sie birgt auch Gesundheitsrisiken. Und sie polarisiert. Seit heute ist klar, ab dem 1. April gilt das Cannabis-Gesetz in Deutschland. Auch der Bundesrat hat grünes Licht gegeben. Auf die politische Debatte gucken wir gleich. Erst die reinen Fakten. Zentral bei der Hanfpflanze ist der Wirkstoff THC. Wenn man kifft, gelangt der über die Lunge in den Körper und aktiviert dort Teile unseres Nervensystems. Die gewünschte Wirkung, Entspannung und Euphorie. Künftig ist das ganz legal. Erwachsene dürfen dann bis zu 25 Gramm Cannabis zum eigenen Verbrauch dabei haben. Zu Hause wird der Besitz von bis zu 50 Gramm straffrei bleiben, sowie 3 Hanfpflanzen. Privater Verkauf, das Dealen also, bleibt verboten. Cannabis soll ausschließlich über sogenannte Cannabis-Clubs erhältlich sein für deren Mitglieder. Konsum ist dort nicht erlaubt. Dafür aber so gut wie überall sonst, solange keine Kinder in der Nähe sind. Das Gesetz ist ein Anliegen der Ampelkoalition, war aber auch bei einigen Fachpolitikern in den eigenen Reihen umstritten und wird von der Opposition vehement abgelehnt. Heute musste es die letzte Hürde nehmen. Britta Spiekermann.
Public Viewing im Berliner Hanfmuseum. Eher ungewöhnlich. Schließlich geht es nicht um einen Fußballkrimi, sondern um eine Sitzung des Bundesrats. Durchaus nervöse Grundstimmung. Die Sorge, das Cannabis-Gesetz könnte doch noch ausgebremst werden.
Das ist ja ein Prozess, der jetzt sich schon die letzten Jahre hinzieht und heute jetzt eigentlich noch mal so die allerletzte große Hürde ist, wo dann wirklich auch noch mal was schiefgehen kann.
Tatsächlich ist es heute ein Bundesratskrimi. Es braut sich etwas zusammen gegen ein gesellschaftlich zentrales Projekt der Ampel. Der Widerstand vieler Länder ist groß. NRW, Sachsen, Bayern, die Minen sprechen für sich. Im kritischen Fokus Karl Lauterbach, dessen Handschrift das Gesetz trägt. Selbst Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten der gleichen Partei können es offenbar nicht fassen.
Wenn das Cannabis-Gesetz so kommt, dann wird es erhebliche Probleme geben bei der Umsetzung. Ich bin der Auffassung, dass es so, wie es jetzt vorliegt, nicht gut gemacht ist.
Also wenn man auf die Diskussion guckt, dann fällt auf, dass die Fachwelt in ganz unterschiedlichen Disziplinen sehr große Bedenken geltend macht. Das spricht dagegen, dass man tatsächlich sagen kann, aus meiner Sicht jedenfalls, das sei ein gutes Gesetz.
Auf die Frage, welche Vorteile das Gesetz hat, zögern.
Ich habe nie für dieses Gesetz geworben, aber wenn es kommt, dann muss es eben auch praktisch klappen.
Lauterbach hatte erklärt, sollte der Vermittlungsausschuss angerufen werden, drohe dem Gesetz das aus. Nicht nur aus der Union heißt es, das wäre auch gut so. Am Ende enthalten sich 2/3 der Länder, viele deshalb, weil sie sich in ihren jeweiligen Koalitionen in den Ländern nicht einigen konnten. Das Gesetz nimmt die letzte Hürde, das Grollen bleibt. Sachsen Stimme ungültig aus Protest.
Wir erleben eine Fehlentscheidung nach der anderen. Hier geht es um die Gesundheit und es ist so, wie die Niederländer sagen, wenn die Büchse der Pandora geöffnet ist, kann man zwar sagen, bei der nächsten Wahl korrigieren wir das. Aber das Wasser, was jetzt ausgegossen ist, wieder zurück in das Glas zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Und deswegen ist das so bitter, was heute passiert ist.
Nicht für die Ampel. Lindner schreibt auf X, so bubert's bald legal. Und die Grünen sprechen von einer endlich zeitgemäßen Drogenpolitik. Der Bundesgesundheitsminister sieht Chancen, will den Schwarzmarkt bekämpfen, verunreinigtes Cannabis verdrängen, vor allem junge Menschen besser schützen. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben.
Wir können uns hier sagen, lasst uns doch über das Thema nicht reden. Wir lassen es so, wie es jetzt ist. Vielleicht wird es dann demnächst besser. Aber mit dieser Haltung hatten wir doch noch nie Erfolg.
Schweigen begleitet den Minister beim Abgang. Er hat sein Gesetz durch den Bundesrat bekommen. Viele Fragen bleiben offen. Als strahlender Sieger geht er nicht vom Platz.
So, noch eine Weichenstellung heute im Bundesrat. Hanna, bei dir.
Ja, der Bundesrat hat heute auch den Weg für das sogenannte Wachstumschancengesetz freigemacht. Vorangegangen waren zähe Verhandlungen auch im Vermittlungsausschuss, wo die Unternehmensentlastungen von 7 Milliarden auf 3,2 Milliarden zusammengekürzt wurden. Das Paket umfasst unter anderem stärkere Abschreibungsmöglichkeiten beim Wohnungsbau, mehr Forschungsförderung und Bürokratieabbau. Streitpunkt zwischen Ampelkoalition und Union waren bis zuletzt Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Die Bundesregierung kündigte deshalb vor der Abstimmung anderweitige Entlastungen für die Landwirtschaft an. Russland hat erneut heftige Angriffe gegen ukrainische Einrichtungen geflogen. Die zweite Nacht in Folge gab es massive Luftangriffe in nahezu allen Landesteilen mit Raketen und Drohnen. Dabei wurden mindestens 5 Menschen getötet und etwa 30 verletzt. Dabei sei gezielt die Energieinfrastruktur beschädigt worden. Die EU hat Sanktionen gegen 33 Personen und 2 Organisationen in Russland verhängt. Sie sollen mit dem Tod des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny in Verbindung stehen. Der Oppositionspolitiker war Mitte Februar in einem der Straflager in Sibirien gestorben. Die Umstände seines Todes sind bis heute unklar. Im Dresdner Stadtrat hat die CDU gestern Abend zusammen mit FDP und Freien Wählern für einen Antrag der AfD gestimmt, was CDU-Chef Merz heute als Fehler bezeichnete. Bei der Abstimmung wurde die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete beschlossen. Merz erklärte, dass die Entscheidung in der Sache richtig, im Verfahren aber inakzeptabel sei. Bereits im vergangenen Jahr hatte der CDU-Chef erklärt, dass es auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben werde. Die Preise für Häuser und Wohnungen in Deutschland sind im vergangenen Jahr so stark gesunken wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. Wohnimmobilien verbilligten sich im Schnitt um 8,4% gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ein Hauptgrund waren die hohen Bauzinsen, die Kredite stark verteuert haben. Deshalb sank die Nachfrage.
Der Gaza-Krieg wird immer mehr auch zu einem Konflikt unter eigentlich besten Freunden. Zwischen Israel und seinem mit Abstand wichtigsten Unterstützer und größten Waffenlieferanten spielen sich Szenen ab, die noch vor Wochen undenkbar waren. Der amerikanische Außenminister, heute zu Gast in Tel Aviv, warnt Premier Benjamin Netanyahu, dass Israels Sicherheit und sein Platz in der Welt in Gefahr seien. Vielleicht merkst du es erst, wenn es zu spät ist. So zitiert ihn ein US-Nachrichtenportal. Er schadet Israel mehr, als er seinem Land nützt, sagt der US-Präsident ganz öffentlich im Fernsehen über Netanyahu. Und der Mehrheitsführer im US-Senat fordert die Israelis kaum verhohlen auf, ihren Premier abzuwählen. Doch viel Eindruck in Jerusalem macht all das nicht. Elmar Thewissen.
Thank you, Lincoln. Thank you. Danke, Blinken, rufen sie, Angehörige israelischer Hamas-Geiseln. Der US-Außenminister weiß genau, dass ein Waffenstillstand erst dann möglich wird, wenn die Terroristen die Geiseln freilassen. Dafür verhandelt er unermüdlich. Er freute sich vermutlich weniger über Anthony Blinkens Besuch, denn Benjamin Netanyahu findet die Bedenken Washingtons gegen eine Offensive in Rafah wohl eher lästig. Kaum haben sie gesprochen, wendet sich der Premier an das israelische Volk. Ich habe ihm gesagt, wir können Hamas nicht besiegen, wenn wir nicht in Rafah einmarschieren und den Rest ihrer Bataillone vernichten. Und ich habe ihm gesagt, ich hoffe auf die Unterstützung der USA, aber wenn es sein muss, machen wir das allein. Dies Israels engstem Verbündeten quasi hinterherzuwerfen, musste Blinken als Affront verstehen. Eine große Offensive in Rafah ist der falsche Weg. Das riskiert mehr tote Zivilisten, Chaos für die humanitäre Hilfe und es riskiert eine weitere Isolation Israels in aller Welt. Und es gefährdet langfristig Israels Sicherheit und Ansehen. Rafah könnte zur Bruchstelle in den amerikanisch-israelischen Beziehungen werden. US-Präsident Biden stünde vor einer schweren Entscheidung. Soll er die Militärhilfen für Israel einstellen? Vor allem Munition und Waffen im Wert von 3,8 Milliarden Dollar im Jahr? Es scheint nicht unmöglich, sagt der demokratische Mehrheitsführer im Senat, das israelische Volk zur Abwahl Netanjahus aufrief.
Premierminister Netanyahu ist vom Pfad abgekommen, weil er sein eigenes politisches Überleben über die Interessen Israels stellt. Schumers Worte sind absolut unangemessen. Wir sind keine Bananenrepublik. Das Volk Israels entscheidet selbst, wann es wählt, wen es wählt. Das lassen wir uns von niemandem aufdrücken. Auch aus Frust über Netanyahu brachten die USA heute eine Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand in den Weltsicherheitsrat ein. Aber Russland, China, Algerien legten Veto ein, eine Retourkutsche. Mehrfach hatten die USA Gaza-Resolutionen blockiert. Und dann war da noch die Entscheidung der israelischen Regierung, 800 Hektar Grund im palästinensischen Westjordanland zum israelischen Staatsgebiet zu erklären. Noch ein Affront. Ich kenne die Details noch nicht, aber jeder, der in dieser Zeit alles noch schwerer macht, damit haben wir ein Problem. Kein wirklich guter Tag für den US-Außenminister bei seiner Pendeldiplomatie im Nahen Osten.
Ja, bringen wir unsere Korrespondenten noch mit dazu. Zunächst nach Washington. Elmar, guten Abend. Kanada hat den Stopp aller Waffenlieferungen nach Israel verkündet. Ist sowas auch aus den USA denkbar als ultimatives Druckmittel?
Ich halte das zumindest für möglich. Am Sonntag läuft ja hier eine Frist ab, bis zu der Israel schriftlich garantieren muss, dass es diese Waffenhilfen in keiner Weise dazu verwendet, internationales Recht zu verletzen. Am Montag kommt dann eine Delegation aus Israel hier nach Washington und will darlegen, wie man bei einem Einmarsch in Rafah das genau sicherstellen will. Wenn das Konzept nicht überzeugend ist, dann muss Biden natürlich eine schwere Entscheidung fällen. Ich glaube, Premier Netanyahu setzt darauf, dass Biden sich das nicht traut im Wahlkampf, weil ihn das zu viele Wählerstimmen kosten könnte. Ich glaube aber, dass Netanyahu den Unmut hier in Washington unterschätzt. Es werden hier eine Reihe von Optionen diskutiert, die reichen von einer Kürzung dieser Militärhilfen bis möglicherweise sogar einer einseitigen Anerkennung eines Palästinenserstaates.
Dann gucken wir nach Israel. Thomas Reichert ist für uns in Tel Aviv. Guten Abend, Thomas. Israels Regierung lässt ja nicht nur alle Bitten aus Washington abblitzen, sie macht auch noch explizit das Gegenteil. Wir haben es gerade kurz gesehen. Heute gibt Israel bekannt, man habe 800 Hektar im besetzten palästinensischen Westjordanland beschlagnahmt. Dort sollen Siedlerwohnungen gebaut werden. Die USA hatten genau das ja gerade erst als völkerrechtswidrig bezeichnet. Was ist denn das Kalkül der israelischen Regierung bei alledem?
Ich glaube, das Kalkül ist im Kern ein innenpolitisches. Netanyahu kam vor 15 Monaten ja nur mit der Hilfe von Rechtsextremen und Ultrareligiösen zurück an die Macht. Und der aggressive Ausbau der Siedlungspolitik, das war von Anfang an die höchste Priorität dieser Regierung und hält sie im Grunde bis heute zusammen. Die Folge ist, dass allein in diesem Jahr schon so viel Land von Israel annektiert wurde im Westjordanland wie seit 25 Jahren nicht. Und das ist eine besondere Hypothek. Insbesondere auch, dass dann ausgerechnet heute am Tag von Blinkens Besuch eine neue, besonders große Landnahme publik wird. Das ist natürlich auch eine Provokation in Richtung Amerika. Und Israel gießt damit natürlich auch Öl auf einen Schwelbrand. Das Westjordanland, das ist, hat eine brüchige Ruhe. Es kommt fast täglich dort zu Anschlägen. Umgekehrt hat Israel in den letzten, seit dem Hamas-Massaker im Oktober dort rund 400 Palästinenser getötet. Bei Benjamin Netanyahu aber scheint es, als es ihm im Kern um seinen Machterhalt geht und dafür braucht er eben die Extremisten in seiner Regierung. Und egal, ob es um die Bodenoffensive in Rafah oder eben um den weiteren Siedlungsausbau geht, das hilft ihm innenpolitisch und er ist offenbar dafür auch bereit, die Unterstützung seiner wichtigsten Verbündeten, die USA und Europas, zu riskieren.
Herzlichen Dank für diese Analyse nach Tel Aviv und nach Washington. Ist das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen trotz der vielen zivilen Opfer gerechtfertigt? Auf diese Frage antwortet eine große Mehrheit der Deutschen, 69%, mit Nein ist es nicht. Das ausführliche ZDF-Politbarometer ganz aktuell gleich nach uns. Jede und jeder hat ein Recht auf Privatsphäre. Nochmal speziell, wenn man krank ist. Das gilt selbstverständlich auch für eine Familie, die stärker in der Öffentlichkeit steht und mehr fotografiert wird als vermutlich jede andere auf dieser Welt. Es sollte gelten. Auch für Catherine, Prinzessin von Wales, die Frau des britischen Thronfolgers, die seit einem medizinischen Eingriff Mitte Januar nicht mehr öffentlich aufgetreten ist. Den Druck, der auf ihr lastet, mag man sich besser nicht vorstellen. Dazu beigetragen hatte der Palast selbst mit einem manipulierten Foto, das zeigen sollte, alles ist bestens. Ist es nicht. Heute Abend meldet sich Kate mit einem Video und gibt bekannt, sie müsse sich einer Krebstherapie unterziehen. Hilke Petersen aus London. Hilke Petersen aus London.
Im Januar hatte ich eine große Bauchoperation. Zu der Zeit dachte man, dass es sich nicht um Krebs handelt. Die Operation war erfolgreich, doch spätere Tests zeigten Krebs. Deshalb empfahlen meine Ärzte eine präventive Chemotherapie. Einen riesigen Schock nennt die Prinzessin die Diagnose, die sie hier enthüllt. Das Video soll sie vor 2 Tagen in Windsor aufgenommen haben, in ihren Worten, ihrem Ton. Der Tag, an dem die zukünftige Königin sagt, was ist, wohl gewählt. Osterferienbeginn für die Kinder, George, Charlotte und Louis.
But most importantly,
am wichtigsten war, sich die Zeit zu nehmen, den Kindern alles zu erklären in einer für sie angemessenen Weise und ihnen zu versichern, dass es gut werden wird mit mir. Es geht mir gut und ich werde jeden Tag kräftiger, indem ich mich auf das fokussiere, was meinem Körper und Geist hilft, zu heilen. Zuletzt hatte es wüste Verschwörungstheorien über den Zustand der 42-jährigen Prinzessin gegeben, hier kürzlich aufgenommen beim Einkaufen mit William. Läuft nur ein Körperdouble durchs Bild? Ist das Video echt? Solche Fragen fluten soziale Medien weltweit. Das alles befeuert durch ein Muttertagsfoto, das Kate bearbeitet hatte. Kleine Schönheitsfehler stachelten User auf. Die Prinzessin sah sich schließlich gezwungen, sich zu entschuldigen für die ganze Aufregung. Der Krebs ist eine Bürde, nicht nur für Kate und ihre Familie. Wie stabil die britische Monarchie in Zukunft ist, immer die erste Frage, wenn die Windsors Schwäche zeigen. Eine junge Mutter von 3 Kindern, die den schwersten Kampf ihres Lebens kämpft. Außerordentliche Ereignisse, mit denen die königliche Familie umgehen muss. Es wird sicher nachdenkliche Zeiten geben und Zusammenhalt von Kates Familie und der royalen Familie. Auch König Charles erhält derzeit eine Krebsbehandlung. Der Palast verschweigt, welche Art Krebs er hat. Und auch Catherine enthüllt solche Details über ihre Krankheit heute Abend nicht. Die geliebte Schwiegertochter lässt Charles wissen, dass er stolz sei, wie mutig sie die Nachricht im Video selbst übermittelt. Anderen Patienten hat Catherine dies zu sagen. Alle, die an dieser Krankheit leiden, verlieren sie nicht den Glauben oder die Hoffnung, sie sind nicht allein.
You are not alone.
Die Prinzessin in allen Nachrichten. Sie ist eine öffentliche Person, die sich zurückziehen muss. Den Grad zu finden, das wird nicht leicht.
Neben rascher Genesung bleibt zu hoffen, dass die Flut von Gerüchten, Spekulationen und Verschwörungstheorien, vor allem in den sogenannten sozialen Medien, jetzt ein Ende hat. Nochmal hier in der Sendung, jetzt du, Hanna.
Und zwar mit einer Entscheidung, die auch heute noch für ordentlich Wirbel sorgt. Der Deutsche Fußballbund hat beschlossen, den Ausstatter der Nationalmannschaft zu wechseln. Von Adidas zum US-Konkurrenten Nike. Und harsche Kritik dazu gibt es unter anderem aus der Bundespolitik. Valerie Haller, der Wechsel wird zum Politikum. Dabei hatte der DFB vor allem die Zahlen im Auge. Womit wird der Schritt begründet?
Ja, der DFB sagt dazu trocken, Nike habe das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben. Von etwa 100 Millionen Euro jährlich ist laut Medienberichten die Rede. Das wäre rund doppelt so viel, wie Adidas derzeit zahlt. Für den klammen DFB eine Hausnummer und offenbar ein starkes Argument, sich gegen den langjährigen Partner zu entscheiden. Über 70 Jahre haben die Fußballnationalmannschaft und Adidas zusammengearbeitet. Beim Wunder von Bern 1954 hat Firmengründer Adi Dassler noch selbst die Stollen an die Schuhe geschraubt. Nun ist bald Schluss. Ab 2027 wird das Nike-Symbol auf den Trikots der Nationalteams prangen. Nike liegt bei Umsatz und Gewinn um Längen vor. Adidas kann sich das Überbieten also leisten. Der amerikanische Rivale spielt mit den Muskeln und Adidas hat das Nachsehen.
Ja, was heißt der Wechsel denn jetzt für Adidas?
Der Konzern mit den 3 Streifen verdient sein Geld überwiegend im Ausland. Der deutsche Markt ist daher nicht von allzu großer Bedeutung. Aber es ist schon eine Frage des Prestige, ausgerechnet den Heimatmarkt an den Erzrivalen Nike zu verlieren. Auch noch kurz vor der Fußball-EM in Deutschland. Für Nike jedenfalls ist das ein Riesen-Coup.
Vielen Dank, Valerie, für deine Einordnungen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März überraschend verbessert. Das zeigt der IFO-Geschäftsklimaindex. Er stieg um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler. Damit liegt der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft so hoch wie zuletzt im vergangenen Sommer. Das verarbeitende Gewerbe zeige sich merklich zufriedener mit den laufenden Geschäften. Ähnliches gelte auch für andere Wirtschaftsbereiche. Nun ist es offiziell. Julian Schuster wird ab Sommer neuer Trainer des SC Freiburg. Damit hat sich der Verein für eine interne Lösung entschieden. Schuster ist aktuell Verbindungstrainer zwischen Jugend und Profi und war früher Kapitän der Freiburger. Er folgt auf Langzeitcoach Christian Streich, der das Traineramt vor 12 Jahren übernommen hatte.
So, wir danken fürs Interesse an diesem Freitagabend. Alle aktuellen Informationen zur Lage in Moskau natürlich jederzeit in unserem Online-Angebot ZDF Heute und nachher im Heute-Journal-Update. Jetzt gleich im ZDF die Heute-Show, die aufgezeichnet wurde noch vor den Ereignissen heute Abend in Russland. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt auf die aktuellen Zahlen vom ZDF Politbarometer und auf Matthias Vornhoff. Guten Abend.
Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Seit rund 5 Monaten herrscht Krieg im Gazastreifen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verfolgt die israelische Regierung das Ziel, die Hamas zu zerschlagen. Dafür nimmt sie immer mehr Leid der Zivilbevölkerung in Kauf. Dass das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen trotz der vielen zivilen Opfer gerechtfertigt ist, finden nur 18% der Befragten. Eine deutliche Mehrheit von 69% hält das Vorgehen für nicht gerechtfertigt. Fast 90% sind der Meinung, dass der Westen mehr Druck auf Israel ausüben sollte, um die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten zu verbessern. Etwa genauso viele glauben nicht, dass es in den nächsten Wochen einen Waffenstillstand geben wird. Von einem Waffenstillstand ist auch die Ukraine weit entfernt. Russland greift weiter an, rückt im Osten langsam vor. Dass die europäischen Staaten mehr Waffen und Munition an die Ukraine liefern sollten, finden 59% richtig. 35% sind dagegen. Der Europäische Rat hat gestern darüber beraten, wie die europäische Rüstungsindustrie gestärkt werden kann. Ein Ziel: die EU militärisch unabhängiger machen von den USA. Dass sich Deutschland mit seinen europäischen Verbündeten auch ohne die USA selbst verteidigen kann, halten 63% für sehr wichtig und 30% für wichtig. Nur 5% meinen, das sei weniger oder überhaupt nicht wichtig. Dass das aber in den nächsten Jahren gelingen kann, erwarten nur 35% der Befragten. Weit mehr als die Hälfte glaubt das nicht. Bisher garantieren die USA als Teil der NATO die militärische Sicherheit Europas. Sollte Donald Trump wieder US-Präsident werden, wäre es damit vorbei, meinen mehr als 2/3 der Befragten. Schauen wir jetzt auf die deutschen Politikerinnen und Politiker in unserer Top 10. Verteidigungsminister Pistorius führt weiterhin das Feld an. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 nach Sympathie und Leistung landet Alice Weidel auf dem letzten Platz, minus 2,6, verbessert. Sarah Wagenknecht, minus 1,2, leicht verbessert. Christian Lindner, minus 0,9, auch eher etwas besser. Friedrich Merz kommt unverändert auf minus 0,6. Robert Habeck wie bisher bei minus 0,4. Annalena Baerbock minus 0,4, leicht verschlechtert. Olaf Scholz kommt auf minus 0,4, hat sich nach deutlich schlechteren Werten in den vergangenen Wochen verbessert. Auf Platz 3 Markus Söder unverändert mit minus 0,3. Erst ab Platz 2 geht es in den positiven Bereich der Bewertung. Hendrik Wüst kommt auf 0,9, verbessert. Und auf Platz 1 Boris Pistorius mit 1,9, auch eher besser. CDU-Chef Friedrich Merz würde sich wohl bessere Werte für sich wünschen. Schließlich gilt er in der Union als natürlicher Kanzlerkandidat. Die besten Chancen hätten CDU und CSU allerdings mit Markus Söder, meinen 27%. Jeder Vierte glaubt, Hendrik Wüst würde das beste Wahlergebnis für die Union erreichen. Friedrich Merz folgt abgeschlagen mit 15% auf dem dritten Platz. Daniel Günther aus Schleswig-Holstein sehen nur 9% als Favoriten. Bei den Unionsanhängern sieht das Bild ähnlich aus. Kanzlerkandidat für die SPD wäre wohl wieder Olaf Scholz. Dessen Arbeit als Bundeskanzler bewerten die Befragten jetzt deutlich wohlwollender als noch vor 2 Wochen. Trotzdem sagt immer noch mehr als die Hälfte, er mache seine Arbeit schlecht. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 16% plus 1. CDU und CSU bekämen 31% plus 1. Die Grünen 13 minus 2. Die FDP 4%, die AfD 18, die Linke 3, alle unverändert. Das Bündnis Sarah Wagenknecht käme auf 6% plus 1. Mit der Cannabis-Legalisierung will die Ampelkoalition eine Wende in der Drogenpolitik einleiten. Konsum, Besitz und Anbau von Cannabis sollen in begrenzten Mengen erlaubt werden. Der Bundesrat hat das Gesetz heute passieren lassen. Damit kann das Gesetz wie geplant zum 1. April in Kraft treten. In der Bevölkerung hat sich die Meinung dazu gedreht. Mittlerweile finden nur noch 42%, dass die Cannabis-Legalisierung richtig ist. Eine Mehrheit von 52% ist dagegen. Vor etwas über einem halben Jahr war noch jeder Zweite für die Legalisierung. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165 in der ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt's dann am 12. April. Nach dem Wetter folgt hier gleich die Heute-Show. Ihnen noch einen entspannten Abend. Auf Wiedersehen.
Guten Abend. Das wird ein turbulentes Wetterwochenende. An dieser Kaltfront entwickelt sich ein Tief, das nach Nordosten zieht. Und am Sonntag kommt der nächste Tiefdruckwirbel von der Nordseeküste heran. Heute Nacht regnet es häufig. Am längsten trocken bleibt es noch am Alpenrand. Und die Temperaturen sinken auf 9 bis 2 Grad. Morgen erreicht diese Kaltfront dann auch den Südosten. Davor wird es noch mal recht mild mit 14 Grad. Dann gibt es kräftige Schauer. Schnee, Regen und Graupelschauer und Gewitter sind auch dabei bei 6 bis 11 Grad. Auch der Sonntag wird ähnlich durchwachsen. In Norddeutschland kann es auch mal länger regnen bei 4 bis 10 Grad. In der neuen Woche wird es dann von Westen allmählich freundlicher. Und übrigens, morgen ist der Welttag der Meteorologie. Dazu gehören Wetter und Klima. Verwandt ja, identisch nein. Wetter ist das, was wir hier in diesen Tagen erleben. Die Sonne, der Regen, der Wind. Klima ist das Mittel über viele Jahre, zumeist 30 Jahre in einer größeren Region. Da mitteln sich einzelne eiskalte oder extrem heiße Jahre genauso raus wie große Dürren und besonders nasse Jahre. Was übrig bleibt, ist der Trend. Deutschland wird wärmer. Es sind schon 1,8 Grad mehr als in der vorindustriellen Zeit. Kurz gesagt, Klima ist das, was du erwartest. Wetter ist das, was du bekommst. Guten Abend.